Ja, wir beginnen heute Morgen eine neue Predigtserie über die Glaubwürdigkeit der Schrift. Und in der Bibelgemeinde hat, wie auch unser Name schon sagt, die Bibel eine ganz besondere Bedeutung, große Bedeutung. Wir sind überzeugt, dass die Heilige Schrift glaubwürdig ist. Und wir sollten unsere Überzeugung belegen können. Wir sollten wissen, warum wir an die Bibel glauben. Wir sollten wissen, welche Beweise es dafür gibt, dass die Bibel gültig und wahr ist. Und wir sollten die Bibel gut genug kennen, damit wir mit anderen Menschen über sie reden können. Wir sollten sie gut genug kennen, um unsere Zuversicht in sie zu setzen. Und da wir eine Menge Zeit damit verbringen, die Bibel zu studieren, sie zu predigen, sie zu lehren und sie zu lernen und nach den Grundsätzen der Bibel zu leben, sollten wir zuversichtlich in Bezug auf die wichtigen Fakten über die Bibel sein. Wenn jemand fragt, was wir in Bezug auf die Bibel glauben, dann folgendes. Wir glauben, dass die Bibel das einzige Buch ist, das Gott je geschrieben hat. Und es wurde geschrieben, damit Gott sich darin offenbaren kann. Wir glauben, dass die Bibel die einzige maßgebliche und absolut zuverlässige Quelle der Offenbarung Gottes ist. In Bezug auf die Entstehung des Menschen, seines Dilemmas, seiner Errettung und seines Schicksals. Wir glauben, dass die Bibel der einzige Maßstab ist, der einzige moralische, der einzige geistliche Maßstab des Menschen. Wir glauben, dass die Bibel in jedem Detail wahr ist, selbst in jedem einzelnen Wort bis zum letzten Buchstaben der ursprünglichen Manuskripte. Und wir glauben einfach, dass die Bibel glaubwürdig ist. Wir glauben, dass Gott sie geschrieben hat, jedes einzelne Wort. Das ist es, was wir glauben. Und alle, die wir in der Bibelgemeinde Berlin sahen, sollten Amen sagen. Ja, das stimmt, das glauben wir. Wir glauben, dass die Bibel die Quelle aller Erkenntnis über Gott ist. Das ist die Bibel. Wir glauben, dass es ohne die Bibel keine ausreichende Offenbarung Gottes gibt. Das ist einfach unmöglich, dass ein Mensch allein mit Hilfe des menschlichen Verstandes irgendetwas über Gott in Erfahrung bringen könnte. Es gibt letztendlich nichts, das ein Mensch von der Philosophie oder sogar anhand von Erfahrung über Gott lernen könnte, sofern Gott es ihm nicht offenbart. Gott allein ist die Quelle der Erkenntnis über sich selbst. Und er hat sich entschieden, das in diesem Buch zu tun. Sich voll und ganz zu offenbaren. In keinem anderen Buch. Und deshalb glauben wir an die Bibel. Und leider ist das nicht die Meinung aller Christen oder zumindest nicht aller, die von sich behaupten, Christen zu sein. Es gibt viele Menschen, die behaupten, Christen zu sein, aber sie glauben nicht daran, dass die Bibel vollkommen und jedem Wort die Offenbarung Gottes ist. Aber weil wir das glauben, sind wir anders. Wir sind anders als manch andere Menschen, die sich Christen nennen. Es gibt manche Menschen, die behaupten, Teil der Gemeinde Jesu Christi zu sein, die aber nicht an das glauben, was wir über die Glaubwürdigkeit der Schrift glauben. Sie verleugnen die Autorität der Bibel. Sie lachen. Sie spotten geradezu über den Gedanken der Irrtumslosigkeit. Die Vorstellung, dass die Bibel keine Fehler enthält, ist für sie völlig absurd. Ich habe mit vielen solchen Menschen zu tun gehabt und immer wieder treffen wir solche Leute. Sie haben die Inspiration der Bibel damit vermenschlicht. Und letztlich sagen sie, dass nicht Gott die Bibel geschrieben hat, sondern der Mensch. Und ihr wisst, was mit solchen Gemeinden geschieht, die diese Auffassung vertreten, oder? Das wisst ihr. Sie werden schwach, sie werden ohnmächtig, unsicher, verwehrt, es mangelt ihnen an Überzeugung. Und sie werden sich schließlich irgendwelchem sozialen und politischen Aktivismus zuwenden. Der bekannte Theologe J.I. Packer sagte schon vor vielen, vielen Jahren einmal sehr treffend dazu folgendes, Zitat: Es mangelt auf ganzer Linie an Gewissheit über die großen Fragen des christlichen Glaubens und Verhaltens. Der außenstehende Betrachter sieht, wie wir von einem Mätzchen zum nächsten und von einem Trick zum nächsten taumeln, wie Betrunkene im Nebel. Dabei wissen wir weder, wo wir sind, noch welchen Weg wir einschlagen sollten. Predigten sind nebulös, Gedanken sind verworren, Menschen sorgen sich, Zweifel berauben uns unserer Energie, Ungewissheit lähmt uns in unseren Handlungen. Im Gegensatz zu den ersten Christen, die in 3 Jahrhunderten die römische Welt einnahmen, und den späteren Christen, die die Vorreiter der Reformation waren, und zu den Puritanern der Erweckung der evangelikalen Erneuerung und der großen Missionsbewegung des letzten Jahrhunderts, mangelt es uns an Gewissheit. Warum ist das so? Wir machen dafür die äußeren Zwänge des modernen Säkularismus verantwortlich, aber das ist wie Eva, die der Schlange die Schuld gab. Die Wahrheit ist, dass wir den Heiligen Geist betrübt haben. Wir unterstehen göttlichem Gericht. Unsere Gemeinden leiden bereits seit 2 Generationen an einer Dürre des gesprochenen Wortes Gottes. Zitat Ende. Das hat er vor vielen Jahren gesagt. Wir sollten sagen, mindestens 3 oder 4 Generationen. Und das ist eine tragische Wahrheit. Der Mensch hat alleine entschieden, dass sein eigener Intellektualismus die Antwort auf alles ist. Und dieser Intellektualismus entsteht aus der Bibelkritik und der Rationalität der liberalen Theologen und zerstört infolgedessen die Wahrheit. Diese Bibelkritiker, die in der Vergangenheit in Scharen auf der Bildfläche erschienen, sagten: Nun, mein Verstand kommt mit den Wundern der Bibel nicht zurecht, also nehme ich die Wunder aus der Bibel raus. Was bleibt noch übrig? Nicht viel. Es bleibt nicht viel übrig. Aber es geht nicht um intellektuellen Rationalismus. Egoismus spielt dabei auch eine sehr, sehr, sehr große Rolle. Wisst ihr, der Mensch hat ein solch großes Ego, dass er nicht gewillt ist, sich einer Autorität unterzuordnen. Und deshalb sich schwer tut, der Autorität der Schrift sich unterzuordnen. Unsere Gesellschaft ist zu einer Gesellschaft der selbstsüchtigen Menschen geworden, die selbst entscheiden, was Wahrheit ist. Das ist die Tragödie. Und so kommt es, dass die Gemeinde sich Ersatzprogramme und Aktivitäten für das Studium von Gottes Wort geschaffen haben. Alles Mögliche wird in der Gemeinde praktiziert, nur das Wort Gottes wird nicht studiert. Sie haben sich sozialen Problemen gefügt, die wahre Priorität des Wortes einfach damit aufgegeben. Sie geben sich zufrieden mit Unterhaltung, Psychologie und vielen anderen unwesentlichen Dingen. Gemeinden sind auf sich selbst ausgerichtet und kommen deshalb auch nicht miteinander einmal zurecht. Nicht mal miteinander kommen sie zurecht. Deshalb ist das Christentum so zerrissen. Es ist zerrüttet, weil es damit einhergehend einen Mangel an geistlichen Leitern vorweist. Und in all diesem Durcheinander geht das Wort Gottes einfach vollkommen unter. Lieben, lasst uns einmal die Bibel aufschlagen beim Propheten Amos. Amos sprach schon vor vielen Jahrhunderten dieses sehr wichtige Thema an, wurde von Gott gebraucht. Amos in Kapitel 8, Verse 11 und 12. Ich möchte euch anhand dieses Textes nur kurz zeigen, was geschieht, wenn das Wort Gottes verloren geht. Und da heißt es in Amos 8 und Vers 11, siehe, es kommen Tage, spricht Gott, der Herr, da werde ich einen Hunger ins Land senden. Was wird Gott tun? Da werde ich einen Hunger ins Land senden. Oh, nicht einen Hunger nach Brot, noch einen Durst nach Wasser, sondern danach das Wort des Herrn zu hören. Da wird man hin und her wanken, von einem Meer zum anderen umherziehen, vom Norden bis zum Osten, um das Wort des Herrn zu suchen. Und wird es doch nicht finden. Gott sagt, es wird ein Tag kommen, an dem er eine Hungersnot senden wird und die Menschen werden nach dem Wort des Herrn suchen und es nicht finden. 8 Jahrhunderte vor Christus, Lieben, war das nördliche Königreich Israel voller Selbstvertrauen und losgelöst von Gottes Wegen. Der moralische Standard Israels war auf dem Tiefpunkt angelangt. Mit der Ehrlichkeit war es vorbei. Die Armen wurden misshandelt. Die Angehörigen der oberen Klasse waren lasterhaft. Es gab Geld in Hülle und Fülle. Sehr viel Wohlstand. Sehr viel. Sodass sie die geistlichen Dimensionen einfach in den Hintergrund drängten und zu dem Schluss kamen, wenn sie nur genügend Geld hätten, genüge das zum Leben. Und alles war großartig und sie praktizierten immer noch ihre eigene Form der Anbetung. Sie taten noch immer das, was sie normalerweise von Herzen taten, jetzt aber nur als ein leeres Ritual. und dachten, alles sei in Ordnung. Und dann kommt Gott und lässt diese Bombe fallen namens Amos, direkt in die Mitte des nördlichen Königreichs. Amos fiel als Prophet des drohenden Unheils in Samaria ein. Und in Kapitel 2 von Amos lesen wir, Gott wird richten. Und Kapitel 5 sagt er, diese ganze Nation wird versklavt und deportiert werden. Und in Kapitel 8 sagt er, was noch schlimmer ist, die Flüsse der Offenbarung werden eintrocknen. Und es wird einen Hunger nach dem Wort Gottes geben. Und diejenigen, die dem von Gott gesandten Propheten nicht zuhören wollten, stellten auf einmal fest, dass es überhaupt keinen Propheten mehr gab, den sie zuhören konnten. Gottes Wort sollte nicht mehr länger verfügbar sein. Und Amos fährt in seinem kurzen Buch fort, um ein Bild geistlicher Armut zu zeichnen. Armut, die sich entwickelt, wenn das Wort des Herrn nicht mehr zu finden ist, wenn es keine Offenbarung mehr gibt. Und er malt ein Bild von ruhelosen, panischen Seelen, die herumirren und darauf hoffen, Gottes Wort zu hören, es allerdings nicht mehr hören können. Und für sie, ebenso wie für viele Teile der sogenannten Gemeinde heute, gibt es eine Hungersnot, eine verzweifelte Suche danach, einfach das Wort Gottes zu hören. Das, ihr Lieben, ist ein Gericht Gottes. Bei uns zu Lande ist das sicherlich das Vermächtnis des Liberalismus, des Egoismus, des Pragmatismus, des Programmismus, des Denominationalismus. Die Leute, die die Bibel als ein von Menschen verfasstes Dokument betrachten, als fehleranfälliges Buch, die die Bibel als Vorwand für falsche Lehren verwenden und einfach ihre Meinung herunterrattern, haben zu diesem traurigen Verfall, zur Abtrünnigkeit direkt beigetragen. Wir wissen nicht genau, wie viele von diesen Gemeinden in unserem Land wirklich noch das Wort Gottes lehren. Es sind nicht sehr viele. Aber eines weiß ich, dass Leute uns immer wieder anrufen und immer wieder fragen, hey, kennst du nicht eine Gemeinde in dieser oder jener Gegend? Kennst du nicht eine Gemeinde in der und der Stadt, wo ich eine bibeltreue Gemeinde finden kann? Bitte helft uns. Wir hören das immer wieder. Wir kriegen ständig Anrufe. Dieses Fragen geschieht in unserem ganzen Land, überall. Diese Situation ergibt sich, wenn Menschen das Wort Gottes aufgeben. Und ich bin überzeugt, dass Gott Einzug in Gemeinden erhalten hat, um dort zu richten, um dort eine geistliche Hungersnot zu hinterlassen. Nun, was geschieht in solcher Situation? Zuerst untergräbt das natürlich die biblische Lehre und Zweifel werden gesät. Und da, wo Zweifel daran bestehen, ob der Text wirklich das Wort Gottes ist, gibt es keine Lehre mit Überzeugung. Ist logisch. Dadurch entsteht ein geschwächter Glaube. Ist ganz logisch. Die Menschen wissen nicht mehr, was sie glauben sollen. Es gibt keine Ermutigung zum Bibelstudium mehr. Warum sollte ich überhaupt die Bibel studieren, wenn ich nicht genau weiß, ob die überhaupt wahr ist, ob das, was ich da studiere, überhaupt das Wort Gottes ist und nicht irgendeine Fälschung? Demzufolge befindet die Gemeinde sich heutzutage in der schrecklichen Notlage durch den Verlust an Zuversicht in das Wort Gottes, in ihrer Autorität untergraben zu werden. Und die Gemeinde ist zudem und durch diesen Sachverhalt unglaubwürdig geworden. Das ist lächerlich. Dieses Problem, dem heutzutage Christen in der Gemeinde ausgesetzt sind, wird noch dadurch erschwert, dass die Welt natürlich keine Zuversicht in die Bibel hat. Die nichtchristliche Welt, die Ungläubigen, haben Gottes Wort offensichtlich abgelehnt. Das ist selbstverständlich, oder? Die nichtchristliche Welt lehnt das Wort Gottes ab. Wir sind getrennt von diesen sogenannten Christen, getrennt auf einer kleinen Insel, auf uns selbst gestellt. Nun, dem Herrn sei Dank, es gibt noch Gemeinden, die das Wort Gottes hochhalten. Aber wir stehen mitten in einer Welt, die nicht an das Wort Gottes glaubt, und wir stehen inmitten in der Gemeinde, die sich die christliche Gemeinde nennt, sich aber nicht zu der Autorität von Gottes Wort bekennt. Das ist ein Dilemma. Das ist ein absolutes Dilemma. Wisst ihr, wann immer ihr herumgeht und sagt, ich glaube an die absolute Inspiration der Bibel, dann gibt es immer einige Leute, die einen belächeln und der Auffassung sind, dass derjenige, der so etwas glaubt, entweder irgendwie altmodisch oder konservativ verknöchert sein muss. Was denken Sie von uns? Hey, wo kommst du denn her? Vom anderen Stern? Und vielleicht wirft jemand sogar die Frage ein, hältst du dich für so klug und bist du intelligenter als die Theologieprofessoren, die alle Manuskripte studiert haben und nicht an die Inspiration glauben? Bist du etwa intelligenter als sie? Und man wirft uns sogar Hochmut vor. Hat die Bibelgemeinde Berlin oder haben die Christen, die unsere Ansicht teilen, irgendwelche Insider-Informationen, die der Rest der Welt nicht hat? Kennen wir deshalb das Geheimnis, dass die Bibel in Wirklichkeit inspiriert ist, während nicht-christliche Blödsinn dazu sagen und der größte Teil der theologischen Welt mit ihnen übereinstimmt? Verfügen wir über irgendwelche Insider-Informationen? Wie um alles in der Welt können wir vor Philosophen und der intellektuellen Welt stehen und behaupten, die Bibel sei maßgebend und irrtumslos, wenn jeder uns doch erzählt, dass sie das nicht ist? Ich möchte Folgendes ganz deutlich sagen. Wir halten nicht an der Glaubwürdigkeit der Schrift fest, weil wir intelligenter wären. Aber das wisst ihr mittlerweile schon, oder? Wir sind nicht intelligenter. Viele Menschen sind viel intelligenter als wir. Gar keine Frage, überhaupt keine Frage. Darin besteht überhaupt kein Zweifel. Es gibt viele sehr viel klügere Menschen, die alles Mögliche sogar im Zusammenhang mit Theologie studiert haben, aber die weiterhin den Anspruch der Bibel ablehnen, dass die Bibel aus der göttlichen Feder stammt. Die Annahme oder Verleugnung der Autorität der Bibel ist keine Frage der Intelligenz. Zweitens, wir verfügen auch nicht über irgendwelche besonderen Informationen, in die andere nicht auch Einblick haben könnten. Ihr wisst schon, wovon ich spreche. Wir verfügen nicht über irgendein geheimes Dokument im Schließfach unserer Gemeinde, im hinteren Raum. Und ich schleiche mich in der Woche irgendwo in diesen Raum und schaue nach, was Gott uns persönlich darin offenbart. Ich verfüge über nichts, das ein Ungläubiger nicht auch haben könnte und in vielen Fällen auch hat. Die Bibel. Das ist das Buch, das ich habe. Das ist alles. Und ihr Lieben, ich habe nur zwei Augen und ein kleines Gehirn und ich lese einfach nur. Ich lese einfach nur, was dort steht. Wisst ihr, manche Menschen denken tatsächlich, wir verfügen über irgendwelche Insider-Informationen und das sei der Grund dafür, dass ein Ungläubiger nicht an die Bibel glaubt, weil er eben nicht genügend Beweise für die Autorität der Schrift hat. Wisst ihr, manche glauben, dass die Ungläubigen einfach nur Beweise haben müssen, dass die Bibel wirklich das Wort Gottes ist und wir müssten sie durch Beweise überzeugen, dass das die Autorität ist. Ich glaube nicht. Das stimmt nicht. Denn es ist ebenso wenig eine Frage von Beweisen, wie es eine Frage der Intelligenz ist. Und die Leute sagen, nun, wenn sie nur die Einheitlichkeit der Bibel begreifen würden, wenn sie nur die Wunder, die wissenschaftliche Präzision und die archäologischen Hinweise, die verwandelte Energie und die Macht der Bibel verstehen würden, oh, wenn sie nur die erfüllten Prophezeiungen verstehen würden, dann würden sie glauben. Nein, so funktioniert das nicht. Das ist nicht die Antwort. All diese Beweise sind wohl sehr wichtig. Aber wisst ihr, warum sie wichtig sind? Weil sie den Glauben eines Christen stärken. Wisst ihr, ich bin Christ und ich glaube an die Bibel und wenn ich studiere und ihre Einheitlichkeit sehe, ihre Wunder, ihre wissenschaftliche Präzision und die Hinweise, die sie auf die Archäologie macht und wenn ich einfach die verwandelnde Kraft in meinem eigenen Leben und in die verwandelnde Kraft Gottes in eurem Leben sehe durch das Wort Gottes, dann fasziniert mich das als Christ und stärkt meinen Glauben. Ein Ungläubiger jedoch, der hört dieselbe Sache und wendet sich einfach davon ab. Ich möchte euch etwas sagen. Diese Beweise sind wichtig, um den Glauben eines Gläubigen zu stärken. Aber hört mal gut zu. Es gibt einen grundlegenden Trugschluss und ich möchte das gleich zu Beginn unserer Serie einfach klären. Es gibt einen grundlegenden Trugschluss, dass all diese Dinge, die wir hier anführen, etwas in einem Ungläubigen bewirken könnten. Das ist ein Trugschluss. Ich werde diese Serie nicht predigen, um Ungläubige zu überzeugen. Wenn ich das tun wollte, dann würde ich das nicht hier in diesen Räumen tun, sondern würde ich irgendwo hingehen, wo es Ungläubige gibt. Vielleicht fragt ihr jetzt, meinst du nicht, dass das, was du predigen wirst, Ungläubige überzeugen wird? Nun, ich möchte nicht mal auf diese Art und Weise an das Thema herangehen, weil ich darin einen grundlegenden Trugschluss sehe. Welchen Trugschluss? Wenn ich versuche, Beweise zu verwenden, um einen Ungläubigen davon zu überzeugen, dass er an die Bibel glauben sollte, ihr Lieben, dann verstoße ich effektiv gegen eine ganz konkrete Tatsache, die in der Bibel enthalten ist. Die Tatsache, dass kein Mensch das Recht hat, über die Glaubwürdigkeit und über die Wahrhaftigkeit der Bibel zu richten. Das ist wahr. Gott ist der Schöpfer. Ich glaube, das haben wir in den vergangenen Wochen sehr deutlich herausgestellt, dass Gott der Schöpfer ist und wir seine Geschöpfe. Und Gott gibt dem Geschöpf, hört gut zu, er gibt dem Geschöpf nie das Recht, über den Schöpfer zu urteilen. Gott gibt dem Menschen nie das Recht, sich von seiner Schöpfung auf die Anklagebank setzen zu lassen und sich von ihr, der Schöpfung, richten zu lassen. Dieses Recht hat der Mensch nicht. Und wenn ihr einen Menschen, der kein Christ ist, in die Position versetzt, über den Charakter und die Glaubwürdigkeit der Bibel zu richten, dann gewährt ihr ihm ein Recht, das nicht mal Gott ihm gewährt. Das ist also Unsinn. Ich werde diese Dinge also nicht als Beweis für Ungläubige nutzen. Ich will diese Dinge nutzen, um euren Glauben, den Glauben von Gläubigen zu stärken. Und der ungläubige Mensch, der nicht Christ, er hält dabei zu keinem Zeitpunkt das Recht, über Gott zu richten. Ihr Lieben, deshalb verteidigt Gott sich nicht einmal. Und wenn wir an einen Ungläubigen appellieren, sagen, nun hier, da sind die Beweise, was hältst du davon? Willst du dich jetzt entscheiden? Oder dann überlassen wir ihm das Urteil über die göttliche Autorenschaft der Bibel. Das sollten wir niemals tun. Dann gewährt ihr ihm das Recht, etwas zu tun, wozu Gott ihm das Recht niemals gewährt hat. Die Bibel gewährt niemandem das Recht, über sie zu urteilen. Das tut sie nie. Wir glauben nicht deshalb an die Bibel, weil wir klüger sind, denn das sind wir nicht. Wir glauben auch nicht deshalb an die Bibel, weil wir mehr Beweise hätten. Wisst ihr, ihr könnt den Menschen dieselben Beweise geben, und ich habe das schon erlebt und auch irrtümlicherweise selbst getan. Ihr habt das sicherlich auch schon manches Mal versucht. Ich war in viele Gespräche verwickelt und ich habe so viele Beweise für die Glaubwürdigkeit der Schrift angeführt, dass ich selber schwindelig war hinterher und habe gedacht, meine Güte, die Beweislast war in meinen Augen so verblüffend, dass ich gedacht habe, jetzt werden sie niederfallen und sagen, das ist Gott. Wisst ihr, was die Reaktion war? Nichts, gar nichts, keine Reaktion. Sie sind einfach weggegangen, keine Reaktion. Meine Vermutung war falsch, denn diese Leute hatten nicht das Recht darauf, selbst entscheiden zu dürfen, ob die Bibel wahr ist oder nicht. Wisst ihr, warum wir der Bibel glauben? Nun, ich werde es euch nur ganz kurz erklären. Wir glauben, weil Gott uns zu neuen Geschöpfen gemacht hat, weil er unseren Verstand durch das Lesen oder Hören der Heiligen Schrift und der Zusammenwirkung mit dem Heiligen Geist überführt hat, erleuchtet hat, und uns gesagt hat, dass die Bibel wahr ist. Habt ihr das verstanden? Deshalb glauben wir der Schrift. Es ist eine Frage der Offenbarung. Schlagt einmal 1. Korinther Kapitel 2. Schlagt einmal auf. Als Paulus das erste Mal in Korinth eintraf, dann hätte er seine Lehre irgendwie verteidigen können. Und er hätte sagen können, ich möchte euch drei Gründe nennen, das zu glauben, was ich euch sage. Und ich möchte euch Gründe dafür nennen, an Gott zu glauben. Ich möchte euch alle Beweise für Gott und für die Gottheit Christi, alle Beweise dafür anführen, Beweise dafür und Beweise hierfür. Aber wisst ihr was? Nichts davon hat er getan. Da heißt es, 1. Korinther 2, 1, heißt es so, bin auch ich, meine Brüder, als ich zu euch kam, nicht gekommen, um euch in hervorragender Rede oder Weisheit das Zeugnis Gottes zu verkünden. Denn ich hatte mir vorgenommen, unter euch nichts anderes zu wissen als nur Jesus Christus. Wie bitte? Wie bitte? Er befasst sich nicht mit Beweisen für irgendetwas. Er predigte lediglich das Kreuz. Denn wenn ein Mensch erlöst ist, überführt der Heilige Geist ihn. Weiter. Und ich war in Schwachheit und mit viel Furcht und Zittern bei euch. Meine Rede und meine Verkündigung bestand nicht in überredenden Worten menschlicher Weisheit, sondern in der Erweisung des Geistes und der Kraft, damit euer Glaube nicht auf Menschenweisheit beruhe, sondern auf Gottes Kraft. Wisst ihr, er sagt quasi, ich bin nicht daran interessiert, jemand von der Errettung zu überzeugen. Ich bin nur daran interessiert, das Evangelium zu präsentieren, damit der Heilige Geist das Werkzeug, die Mittel hat, ihn zu einem neuen Geschöpf zu machen. Ich will keine intellektuellen Bekehrten. Weiter lesen wir. Wir reden allerdings Weisheit unter den Gereiften. Aber nicht die Weisheit dieser Weltzeit. Auch nicht der Herrscher dieser Weltzeit, die vergehen, sondern wir reden Gottes Weisheit im Geheimnis. Die Verborgene, die Gott vor den Weltzeiten zu unserer Herrlichkeit vorherbestimmt hat. Die keiner der Herrscher dieser Weltzeit erkannt hat. Denn wenn sie sie erkannt hätten, so hätten sie den Herrn der Herrlichkeit nicht gekreuzigt. Und passt auf, hier ist der Grund dafür, warum sie es nicht wussten und der Grund dafür, warum der Ungläubige legitime Beweise nicht aufnehmen kann. Vers 9. Sondern, wie geschrieben steht, was kein Auge gesehen und kein Ohr gehört und keinem Menschen ins Herz gekommen ist, was Gott denen bereitet hat, die ihn lieben, uns aber hat es Gott geoffenbart durch seinen Geist. Merkt euch das. Geoffenbart durch seinen Geist. Der Grund dafür, dass ich weiß, dass die Bibel wahr und glaubwürdig ist, ist, dass der Geist Gottes mich davon überzeugt hat. Weiter in 10b. Denn der Geist erforscht alles, auch die Tiefen Gottes. Denn wer von den Menschen kennt die Gedanken des Menschen als nur der Geist des Menschen, der in ihm ist? So kennt auch niemand die Gedanken Gottes als nur der Geist Gottes. Wir aber haben nicht den Geist der Welt empfangen, sondern den Geist, der aus Gott ist, sodass wir wissen können, was uns von Gott geschenkt ist. Ihr erkennt das Geschenk der Offenbarung von Gott erst, wenn der Geist Gottes euch überführt. Dass das wahr ist, weil der menschliche Geist was? Nichts wahrnimmt. Gar nichts. Vers 14. Da steht's. Der natürliche Mensch aber nimmt nicht an, was vom Geist Gottes ist. Denn es ist ihm eine Torheit. Und er kann es nicht erkennen, weil es geistlich beurteilt werden muss. Nur zur Ergänzung. Paulus sagt nicht nur, dass wir irgendwie krank sind, sondern wir sind geistlich tot. Epheser 2, 1. Wir sind geistlich tot, wenn wir auf diese Welt kommen. Leute, ich glaube von ganzem Herzen an die Bibel. Und wisst ihr, warum ich glaube? Wisst ihr was? Jetzt wisst ihr es, oder? Ich glaube in erster Linie daran, weil der Heilige Geist in meinem Leben wirkte, sodass ich Jesus Christus als meinem Retter vertraute. Und der Heilige Geist hat mir gleichzeitig Vertrauen in das Wort Gottes gegeben. Das kommt als ein Paket. Und ich sage euch noch etwas. Im Verlauf meines Bibelstudiums habe ich diese Wahrheiten gesehen, mit denen wir uns in dieser Serie befassen werden. Über archäologische Beweise, Beweise anhand von Wundern und erfüllte Prophezeiungen, wissenschaftliche Beweise. All das hat nur dazu beigetragen, den Glauben, den der Heilige Geist zu Beginn in meinem Leben eingepflanzt hat, zu stärken. Mehr nicht. Genau darum geht es auch in diesem Text. Dieser Text ist für euch und ich habe auch diese Serie deshalb gewählt. Ich möchte euren Glauben stärken. Ich möchte, dass ihr seht, was für ein wunderbares Buch die Bibel ist. Wir heißen Bibelgemeinde Berlin. Bitte lest die Bibel. Das ist das Wort und die Wahrheit. Und ich möchte, dass ihr die Bibel beständig lest. Wenn ihr mehr Vertrauen in die Bibel bekommt und mehr von eurem Leben in die Bibel investieren könnt, wird euch das als Christen einfach bereichern und stärken. Ich möchte, dass ihr aus ganzem Herzen daran glaubt. Spurgeon hat es einmal so gesagt. Er möchte, dass euer Blut mit der Bibel übersprudelt. Denn die Bibel sagt, dass Gott sich in seiner Gnade den Christen auf ganz besondere Weise annimmt und die Barrieren beseitigt hat. Er hat die Blindheit von uns genommen. In 2. Korinther 4,4 heißt es, vom Nichtchristen, den Ungläubigen, hat der Gott dieser Welt den Sinn verblendet, dass sie nicht sehen das helle Licht des Evangeliums von der Herrlichkeit Christi. Die Ungläubigen können es nicht sehen. Sie sind blind. Sie sind ignorant. Sie sind tot. Sie können es unmöglich verstehen. Erst wenn Gott uns geistliches Licht gibt, erlangen wir Verstand und Verständnis vom Wort Gottes. Erinnert ihr euch, was Jesus sagt in Johannes Kapitel 10? Und das ist für mich eine sehr wunderbare Illustration dieser Wahrheit. Und er sagt dort in Vers 27, meine Schafe hören meine Stimme. Seine Schafe hören auf seine Stimme. Das ist eine wunderbare Illustration. Wisst ihr, warum seine Stimme im Wort Gottes, warum ihr sie in seinem Wort Gottes hört? Weil ihr seine Schafe seid. Deshalb hört ihr es. Oder erinnert ihr euch an Galater Kapitel 3, Vers 26? Da sagt Paulus, denn ihr seid alle durch den Glauben Gottes Kinder in Christus Jesus. Leute, hört gut zu. Ich bin ein Kind Gottes und ich weiß, wann mein Vater redet. Das wissen wir als Kinder Gottes. Ich nehme diese Bibel in die Hand und sage, ja, das ist Gott. Das macht er mir klar durch seinen Geist. Er spricht und ich höre ihn. Und wenn ich ihn nicht kenne, dann weiß ich nicht, ob er es ist, der spricht. Nur wenn der Heilige Geist uns also erneuert, uns die Sinne öffnet, uns Licht gibt für das Evangelium, dann sind wir in der Lage zu verstehen. Wir werden sonst nie verstehen. Und vielleicht fragt ihr jetzt nur, und Dieter, willst du mir damit sagen, dass all diese traditionellen Beweise zu keinem Zweck dienen? Doch, sie dienen einem wunderbaren Zweck. Aber ich glaube nicht, dass ihr primärer Zweck darin besteht, Ungläubige zu überführen. Nein, das glaube ich nicht. Ein Ungläubiger wird nur dann errettet werden, wenn der Geist Gottes durch sein Wirken ein Wunder in seinem Herzen tut. Immer wieder fragen mich Leute, ob nicht doch irgendetwas davon verwendet werden kann. Ich glaube, ja. Man kann diese Dinge anführen. Es kann sein, dass Leute als Ungläubige vorbereitet in die Gemeinde kommen und dass Gott das dennoch gebraucht, um diese Menschen näher zu sich zu ziehen, aber niemals losgelöst von dem, was der Geist Gottes tut, durch das Wort des Kreuzes. Und sie stehen vielleicht kurz davor, das Christentum zu verstehen. Und Gott kann diese Dinge auch nutzen. Und das hat er manches Mal getan. Preist den Herrn, das kann geschehen. Aber nochmals, auf sich alleine gestellt, haben alle Beweise der Welt keine Wirkung, wenn der Geist Gottes nicht wirkt, um Menschen zu überführen. Und ich möchte noch etwas sagen. Wenn der Heilige Geist sein Werk bereits verrichtet, sind alle diese Beweise gar nicht nötig. Sind gar nicht nötig. Sie dienen also einfach dazu, den Glauben von Christen zu untermauern. Und der Geist kann die Beweise im Leben eines Ungläubigen benutzen, um ihn letzten Endes zu überführen. Und ich bete, dass er das tut. Aber lasst uns das auf folgende Weise angehen. Statt zu sagen, und ihr müsst genau zuhören jetzt, statt zu sagen, dass eine Prophezeiung erfüllt wurde, und dass die Bibel wissenschaftlich präzise ist, dass sich Wunder ereignet haben, dass die Bibel radikale, revolutionäre Veränderungen im Leben von Menschen hervorbringt und deshalb das Wort Gottes ist, lasst uns die ganze Sache umdrehen und Folgendes sagen. Die Bibel ist das Wort Gottes. Wir glauben und deshalb sind Prophezeiungen erfüllt worden, Wunder haben sich ereignet. Wissenschaftliche Fakten sind wahr, die präzise sind, Leben wurde verändert und so weiter und so fort. Seht ihr diesen unterschiedlichen Vorgehensweise? Die Bibel ist wahr und weil die Bibel wahr ist, müssen sich diese Dinge alle bestätigen in der Realität. Statt zu sagen, diese Dinge sind wahr und deshalb ist die Bibel das Wort, lasst uns vielmehr sagen, die Bibel ist das Wort und deshalb sind diese Dinge wahr. Es sind keine Beweise, die zur Schrift hinführen, sondern vielmehr Produkte, die sich aus der Wahrhaftigkeit der Schrift ableiten. Ihr Lieben, wir gewähren einem Nichtchristen deshalb nicht das Recht, über Gottes Wort zu urteilen, ob es seine Zustimmung findet oder ob es sie nicht findet. Er ist ein Geschöpf und als Geschöpf unterliegt er dem Wort seines Schöpfers. Er muss es glauben, er muss es befolgen, er darf nie darüber richten. In gewissem Sinne ist dies also eine Serie für Christen und der Ungläubige kann das einfach nicht beurteilen. Und wisst ihr, wobei ich daran sehr oft denke? Ich denke einfach an das Leben Jesu. Leute, wenn ihr mal darüber nachdenkt, wie ist es überhaupt möglich, sich diese Tatsache zu erklären, dass eine jüdische Bevölkerung ihren eigenen Messias voll und ganz abgelehnt hat, obwohl er 3 Jahre lang unaufhörlich ein Wunder nach dem anderen vor ihrem Angesicht vollbracht hatte? Hatten die keine Beweise? Oh, die hatten sehr viele Beweise. Und trotzdem kommen sie zu dem Punkt, wo sie ihn ans Kreuz schlagen. Sie haben alle Beweise der Welt. Und wenn wir schon bei dem Thema Beweise sind, Jesus selber sagte, nicht die Worte, die ich gesprochen habe, sollten euch überführen, sondern die Werke, die ich getan habe. Aber selbst Jesus wusste das, dass das nicht die Leute überzeugte. Jesus vollbrachte viele Wunder während seines Dienstes, um die Jünger zu überführen, nicht die Welt. Die waren für seine Jünger hauptsächlich. Die Welt kam manchmal und forderten irgendwelche Tricks von Jesus, wollten mal irgendwas sehen, hey, mach mal ein bisschen Hokuspokus. Und Johannes 6 sagt Jesus quasi, ich weiß schon, warum ihr einen Trick wollt, damit ihr was zu essen habt, damit ihr was zu beißen habt. Nicht aber, damit ihr überzeugt seid, wer ich bin. Und manchmal kamen sie nur einfach zu ihm und wollten ein Zeichen. Und wisst ihr, was er sagte? Ich werde dieser bösen und dieser ehebrecherischen Generation keine Zeichen mehr geben. Schluss, vorbei. Und ich habe diese Serie für euch gewählt, weil ich möchte, dass ihr euch in dieses Buch, in die Bibel verliebt, dass ihr sie wirklich gern habt, dass ihr sie lest, dass ihr sie auswendig lernt und absolutes Vertrauen habt, dass jedes Wort, das darin geschrieben ist, einfach wahr ist, dass ihr euch blind links darauf verlasst. Wenn jemand euch festnagelt und fragt, warum glaubt ihr an die Bibel, dann sollt ihr es ihm sagen können. Dies sind die Gründe, warum ich an die Bibel glaube. Nicht so sehr, damit ihr diesen Menschen beeindrucken könnt, sondern um euretwillen, damit ihr sicher seid in eurem Glauben. Ihr solltet es wissen. Ich möchte heute nur mit einer kurzen Einführung beginnen, einen kurzen Gedanken. Das war die Einleitung übrigens gerade. Ja. Nein, irgendwo müssen wir beginnen. Und wenn wir die Bibel verteidigen, müssen wir mit diesem Punkt beginnen. Und wir werden mit dem Konzept der Offenbarung beginnen. Offenbarung. Denn die Offenbarung ist der Kern der ganzen Sache. Das Christentum nimmt für sich nämlich in Anspruch, eine offenbarte Religion zu sein. Es ist offenbarte Wahrheit. Und hier liegt der Unterschied zu anderen Religionen. Ja, einige nehmen das auch in Anspruch. Eine Philosophie ist etwas, das ein Mensch entwickelt. Eine Offenbarung ist etwas, das von Gott offenbart wird. Wir nehmen für uns in Anspruch, einen offenbarten Glauben zu haben. Wir sind hier in unserer kleinen Welt den Grenzen von Zeit und Raum unterlegen und wissen im tiefsten Innern, dass es dort draußen einen lebendigen Gott gibt. Aber wir wissen nicht und haben nicht die Möglichkeit, ihn zu kennen. Satan hat uns eingebläut, wenn wir nur gewisse Religionen schaffen, dann können wir irgendwie Gott erreichen. Und deshalb hat der Mensch eine Religion nach der anderen erfunden und versucht, aus dieser kleinen Box von Zeit und Raum hinauszukommen, um zu Gott zu kommen. Aber das klappt nicht. Das klappt überhaupt nicht. Das Christentum besagt, dass Gott sich der Welt angenommen hat und sich selbst geoffenbart hat. Das Christentum ist eine offenbarte Religion. Und Gott selbst hat die Hindernisse zu unserem Verständnis aus dem Weg geräumt und uns offenbart, wer er ist. Und das Wort Apokalypso, offenbaren, bedeutet etwas enthüllen, das zuvor verborgen war. Apokalypto bedeutet etwas enthüllen, das vorher verborgen war. Wisst ihr, dass nichts davon bekannt war, bis wir dieses Buch, die Bibel, hatten? Die Offenbarung Gottes in seiner ganzen Fülle war unbekannt. Aber dann begann sie und die Offenbarung war progressiv, sie war fortschreitend, sie kam Stück für Stück. immer ein wenig mehr, bis sie schließlich am Ende des Neuen Testaments abgeschlossen und uns Gottes Offenbarung in ihrer Gesamtheit gegeben worden war. Das Christentum ist die Enthüllung Gottes. Schlagt einmal den Hebräerbrief auf, Hebräer Kapitel 1. Wir werden dort ein paar Minuten verweilen. Die ersten beiden Verse enthalten vielleicht die beste Zusammenfassung der biblischen Lehre der Offenbarung, die es in der Bibel gibt. Da heißt es in Hebräer Kapitel 1, die Verse 1 und 2. Nachdem Gott in vergangenen Zeiten vielfältig und auf vielerlei Weise zu den Vätern geredet hat, durch die Propheten, hat er in diesen letzten Tagen zu uns geredet durch den Sohn. Ihn hat er eingesetzt zum Erben von allen. Durch ihn hat er auch die Welten geschaffen. Passt bitte gut auf. Nachdem Gott in vergangenen Zeiten vielfältig und auf vielerlei Weise zu den Vätern geredet hat, durch die Propheten, hat er in diesen letzten Tagen zu uns geredet durch den Sohn. Das ist eine wunderbare Aussage. Das definiert die Bibel für uns. Die Bibel ist Gott, der spricht. Es ist Gottes Offenbarung seiner selbst. Sie ist Gottes Offenbarung. Obwohl die Sinne des Menschen wunderbar sind, sind sie doch unfähig, sich über die natürliche Welt hinaus zu erstrecken. Der Mensch ist sensorisch, einfach unfähig, das Übernatürliche zu erfassen und zu identifizieren oder das zu verstehen. Es muss ihm offenbart werden. Wir erwarten auch nicht, dass ein Käfer in einer Flasche versteht, wer ihn da hineingesteckt hat. Ebenso wenig können wir erwarten, dass der Mensch in seinem natürlichen Zustand Gott versteht. Das ist nicht möglich. Die Offenbarung ist also ein Akt von Gott, sich bekannt zu machen. Und wenn er das nicht tut, ist er nicht bekannt, weil der Mensch ihn nicht erkennen kann. Und wenn wir uns jetzt mit der wunderbaren Wahrheit der Offenbarung befassen, möchte ich euch 5 Aspekte aufzeigen. 5 Aspekte der Offenbarung, und wir werden nur den ersten heute ansprechen. Die anderen lassen wir für zukünftige Predigen uns offen. Der erste ist der Offenbarer. Zweite die Offenbarung. Der dritte der Grund. Der vierte die Folgen. Und 5. die Reaktion. Keine Angst, wenn ihr es nicht mitbekommen habt. Wir wiederholen das in den kommenden Wochen. Das erste ist wichtig, der Offenbarer. Wer ist dieser Gott, der sich offenbart? Wer ist dieser Gott, der in Hebräer 1 spricht? Achtet nochmal auf die Formulierung dort in Vers 1. Nachdem Gott in vergangenen Zeiten vielfältig und auf vielerlei Weise geredet hat. Gott hat geredet. Und wer ist dieser Gott? Beachtet, dass es hier heißt, er sprach vielfältig. Und auf vielerlei Weise. Polymeros und Polytropos. Was bedeutet das? Es bedeutet in vielen Teilen, also in vielen verschiedenen Büchern und auf verschiedene Weisen. Durch Visionen, durch Typen, durch Symbole, durch Gleichnisse, Prophezeiung, sogar durch ein Tier. Und alles weitere. Gott hat durch verschiedene Bücher, verschiedene Weise und verschiedene Kommunikationsmittel gesprochen, aber er spricht immer. Francis Schaeffer hat einmal gesagt, er ist da und er ist nicht still. Gott ist nicht still. Gott spricht. Seid ihr nicht froh, dass Gott spricht? Denn wenn er nicht spricht, kennen wir ihn nicht. Wenn wir ihn nicht kennen, sind wir verloren, aber er spricht. Ist euch bewusst, dass es zu Gottes Charakter gehört, zu sprechen. Es ist ein Teil seines Wesens, zu sprechen. Ebenso wie wir dazu gemacht worden sind, zu sprechen. Bei einigen von euch wird das sofort klar. Ihr habt einen Mund, damit ihr sprechen könnt. Gott kommuniziert im Kern seines Wesens. 1. Mose 1 beispielsweise, erkennt ihr das? Er sprach und das Universum wurde aus dem Nichts geboren. Und als Jesus auf diese Welt kam, hieß es sogar über ihn, das Wort wurde Fleisch. Nun, ihr wisst, dass der Name für Gott das Wort war. Die Juden begriffen Gott als den sprechenden Gott. So spricht der Herr. Das war etwas, das sie ihr ganzes Leben lang immer wieder hörten. So spricht der Herr. Gott spricht, und der beste Titel, der Johannes hier einfiel für die Offenbarung im Fleisch, war das lebendige Wort. Das ist interessant, oder? Gott spricht. Leute, und ich bin so froh, dass Gott spricht, damit wir an dieser Stelle nicht irgendwie raten müssen. Wir brauchen kein Ratespiel betreiben, sondern Gott spricht. Gott offenbart sich. Und Gott hat gesprochen. Und das ist das, was die Bibel von sich behauptet. Ist euch bewusst, dass Gott in 5. Mose Kapitel 4 am Berg Sinai die Kinder Israels sogar seine Stimme hören ließ? Und sie wussten nicht, was vor sich ging, aber sie hörten eine laute, donnernde Stimme. Ganz am Anfang, in der Anfangszeit von Israel, sprach Gott. Er sprach zu den Propheten, sogar vor diesem Ereignis sprach er zu Abraham. Gott spricht. Und der Psalmist sagt in Psalm 119, auf ewig, o Herr, steht dein Wort fest in den Himmel. Jesus sagte, Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte werden nicht vergehen. Petrus sagte, das Wort Gottes bleibt in Ewigkeit. 1. Petrus 1, 23. Unser Gott ist nicht stumm. Er spricht. Und er ist nicht wie die taubstummen Götzen. 1. Korinther Kapitel 12, Vers 2. Oder schaut euch nur mal Jesaja 46 an. Und ich weiß, wir können diese Dinge nur kurz anreißen jetzt, aber wir werden auf einige dieser Sachen wieder zurückkommen in der Serie. In Jesaja 46 ist der Unterschied zwischen Gott und allen Religionen, die Götzen, ganz deutlich. In Vers 5 sagt er über die Heiden, die ihre Götzen machen. Hört mal, was er dort sagt. Wem wollt ihr mich nachbilden oder vergleichen und wem mich ähnlich machen, dass wir uns gleichen sollen? Werdet ihr Götter wie mich haben? Diese Frage stellt er. Dann heißt es in Vers 6, Jesaja 46, 6, da schütteln sie Gold aus dem Beutel und wiegen Silber mit der Waage. Sie bezahlen einen Goldschmied, damit er ihnen daraus einen Gott macht. Nimm das bisschen Gold und Silber, mach daraus eine Gottheit, eine nette kleine Gottheit, hergestellt von einem Goldschmied. Wisst ihr, was sie tun? Sie fallen davor nieder. Sie beten diese handgemachten Götzen an. Vers 7, sie nehmen ihn auf die Schulter, sie tragen ihn an seinen Ort, da steht er und rührt sich nicht von der Stelle. Leute, dieser Gott hat ein Problem. Er ist weder allgegenwärtig, noch kann der laufen. Der muss umhergetragen werden. Aber achtet mal auf Folgendes. Ja, man schreit zu ihm, und jetzt kommt es, aber er antwortet nicht. Das sind die Götzen. Das sind die Gottheiten dieser Welt. Sie antworten nicht. Gott ist der Einzige, der spricht. Er ist der einzige Gott. Und es ist Gottes Wesen, sich auszudrücken. Erinnert ihr euch an die Geschichte mit dem Propheten Elia auf dem Berg Karmel, als er dort die Baalspriester zusammentrommelt und sagt, lasst uns mal sehen, wer Gott ist. Wir werden herausfinden, wer Gott ist. Lasst uns herausfinden, wer spricht. Ihr ruft Baal an, ich rufe Gott an. Wer auch immer antwortet, das ist ein Gott. Leute, die haben so lange da rumgetanzt und haben ihren Baal angerufen. Und Elia sagt schließlich, hey, na, vielleicht ist er beiseite getreten oder er ist auf Reisen. Vielleicht schläft er gerade. Und dann sagte Elia, und er war an der Reihe, Gott, möchtest du was sagen? Und Gott antwortet. Und Feuer kommt vom Himmel. Und verspeist nicht nur das Opfer, sondern die Steine und die Erde und das Wasser, das um den Graben herum war, leckt Gott mit auf. Und ganz Israel, das Volk antwortete, der Herr ist Gott, Jahwe ist Gott, Jahwe ist Gott. Gott spricht. Es ist Gottes Wesen, sich auszudrücken. Und lass mich noch Folgendes hinzufügen. Wenn Gott stumm ist, dann ist das ein Gericht. Wenn Gott stumm ist, ist es ein Gericht. Erinnert ihr euch an Saul, den Gott ablehnte, weil er wiederholt ungehorsam war? Es heißt von Saul in 1. Samuel Kapitel 28, Vers 6, und Saul befragte den Herrn, aber der Herr antwortete ihm nicht. Er schweigt. Und in Bezug auf Israel sagte Gott zu dem weinenden Propheten Jeremia, du sollst für dieses Volk nicht bitten, dass es ihm gut gehe, denn wenn sie auch fasten, so höre ich doch nicht auf ihr Flehen. Jeremia 14, Verse 11 und 12. Habt ihr jemals Sprüche Kapitel 1, Verse 23 und folgende unter diesem Aspekt gelesen? Gott sagt, kehrt um zu meiner Zurechtweisung. Siehe, ich will euch meinen Geist hervorströmen lassen. Ich will euch meine Worte verkünden. Und Gott sagt, wenn ihr umkehrt und zuhört, könnt ihr mich hören. Und dann werde ich zu euch sprechen. Aber dann lest weiter. Darum, weil ich rufe und ihr mich abweist, weil ich meine Hand ausstrecke und niemand darauf achtet, weil ihr vielmehr allen meinen Rat verwerft und meine Zurechtweisung nicht begehrt, dann dreht er den Spieß um. So werde auch ich über euer Unglück lachen und über euch spotten, wenn das kommt, was ihr fürchtet, wenn das, was ihr fürchtet, als Verwüstung über euch kommt und euer Unheil euch überraschen wird wie ein Sturm. Wenn euch Angst und Not überfällt, dann werden sie mich anrufen. Hört mal genau hin. Aber ich werde nicht antworten. Ich werde nicht antworten. Sie werden mich eifrig suchen und nicht finden. Gottes Stille ist Gericht. Aber Gott hat gesprochen und er hat in seinem Wort gesprochen. Gott ist ein Gott, der spricht. Und es ist nicht normal für Gott, stumm zu sein. Und das geschieht nur beim Gericht. Es liegt in seinem Wesen zu sprechen. Und ihr fragt mich, wie dieser Offenbarer ist, der da spricht. Und wir haben das schon in der letzten Serie auch angesprochen. Er ist persönlich. Und ihr wusstet das, dass Gott persönlich ist. Er nennt sich selbst Ich. Er nennt uns Du. Oder ihr oder euch. Er ist persönlich. Wisst ihr, was Gott zu Mose sagt? Er sagte, hey Moses, weißt du, wie ich heiße? Ich bin, der ich bin. Das ist Persönlichkeit. Mein Name ist, ich bin, der ich bin. Was für ein wunderbarer Name. Das war ein Name, wie alle anderen Namen von Gott gegeben war, wie Abraham und Israel und Jesus. Er hat eine Bedeutung. Und der Name Ich Bin steht für eine freie, zielgerichtete, selbstgenügsame Persönlichkeit. Ich bin, der ich bin. Aber nicht nur ich bin, sondern ich bin, wer immer ich sein will. Eine freie, zielgerichtete, souveräne und selbstgenügsame Persönlichkeit. Gott ist nicht ein wabernder Nebel. Gott ist kein S. Gott ist keine ziellose, blinde Kraft, er ist keine kosmische Energie. Gott ist eine allmächtige, in sich selbst existierende, selbstbestimmende Person mit einem Verstand und einem Willen. Er ist eine Person. Gott ist Geist. Und ihr müsst lediglich die Bibel lesen, um herauszufinden, dass Gott eine Person ist. Er hat alle Attribute von Persönlichkeit. Und wisst ihr, das könntet ihr nie wissen, wenn ihr nicht eine Bibel hättet, durch die ihr das erfahren könnt. Das könnt ihr nicht in der Natur wahrnehmen. Ihr fragt vielleicht, was mit der Schöpfung ist. Könnt ihr Gott nicht in der Schöpfung sehen? Natürlich. Aber was ihr in der Schöpfung seht, ist keine Persönlichkeit. Was ihr in der Schöpfung seht, ist Macht und Gottheit. Die Persönlichkeit, wie es ist, wird erst in der Offenbarung von Gottes Wort deutlich. Und wenn ihr die Bibel lange genug lest, werdet ihr herausfinden, dass Gott nicht nur Persönlichkeit ist, sondern dass er was ist? Dass er drei Personen in einer ist. Stimmt's? Gott, Vater, Sohn und Heiliger Geist. Das haben wir gesehen, dass Gott bei der Schöpfung vor allem das Wort Elohim benutzt. Und ihm im Hebräischen weist immer auf ein Plural hin. Und dann gibt es dieses kleine Gespräch, lasset uns Menschen machen nach unserem Bild, uns ähnlich. Da haben wir ausführlich drüber gesprochen. Er ist drei Personen in einer. Zweitens stellen wir fest, dass der Offenbarer moralisch ist. Er offenbart sich als jemand, dem richtig und falsch ein großes Anliegen ist. Denkt dabei einmal an 2. Mose 34. Das ist ein interessanter Abschnitt, der in Vers 6 beginnt. Da heißt es, und der Herr ging vor seinem Angesicht vorüber und rief, der Herr, der starke Gott, der barmherzig und gnädig ist, langsam zum Zorn und von großer Gnade und Treue, der Tausenden Gnade gewährt und Schuld und Übertretung und Sünde vergibt. Passt jetzt auf. Aber keineswegs ungestraft lässt. Er hat gerade gesagt, er sei barmherzig. Aber es heißt auch, dass er zur Rechenschaft zieht. Barmherzig bedeutet, dass Gott ein gerechter Gott ist, aber der die Schuldigen nicht einfach ignoriert und sagt, na gut, wird schon alles okay sein, kein Problem, kommt man in mein Himmelreich. Nein, er erweist Barmherzigkeit, aber glaubt mir, jemand muss den Preis für die Sünde bezahlen. Und wir wissen, dass dieser jemand wer ist? Unser Herr Jesus Christus selbst, er selbst. Und wenn ihr etwas über das Evangelium wisst, dann wisst ihr, dass dieser jemand einfach unser Retter ist, unser Herr Jesus Christus. Er ist ein moralischer Gott. Er muss die Sünde bestrafen. Ebenso, wie er vergeben muss. Gnädig und barmherzig und gleichzeitig moralisch. Er wird die Schuldigen keineswegs ungestraft lassen. Er ist persönlich, er ist moralisch. Und dann noch kurz, ich möchte noch etwas sagen. Er ist die Quelle, er ist der Anker und das Ende aller Schöpfung. Und das sehen wir sehr deutlich in Römer 11, 36 heißt es, denn von ihm und durch ihn und für ihn sind alle Dinge. Oder Kapitel 17, Vers 22 in Apostelgeschichte, da stellt sich Paulus in die Mitte des Areopags und sprach zu den Männern von Athen. Ich sehe, dass ihr vor allem sehr auf die Verehrung von Gottheiten bedacht seid. Das ist immer ein guter Einstieg und er gewinnt ihre Aufmerksamkeit. Und dann sagt er dann, als ich umherging und eure Heiligtümer besichtigte, fand ich einen Altar, auf dem geschrieben stand, dem unbekannten Gott. Nun verkündige ich euch den, welchen ihr verehrt, ohne ihn zu kennen. Mir ist aufgefallen, dass ihr einen unbekannten Gott habt. Ich möchte, dass ihr ihn kennenlernt. Ich kenne ihn sehr gut. Und dann beschreibt er den unbekannten Gott. Zuerst beschreibt er ihn als Quelle von allem. Vers 24, der Gott, der die Welt gemacht hat und alles, was darin ist. Das ist die Quelle von allem. Und dann Vers 26 lesen wir, und er hat aus allem Blut jedes Volk der Menschheit gemacht, dass sie auf dem ganzen Erdboden wohnen sollen und hat im Voraus verordnete Zeiten und Grenzen ihres Wohnens bestimmt. Nicht nur geografisch, sondern auch in Bezug auf Zeitalter. Gott ist die Quelle von allem. Gott ist auch der Anker von allem. Er erhält alles aufrecht. Vers 25, er lässt sich auch nicht von Menschenhänden bedienen, als ob er etwas benötigen würde, da er doch selbst allen Leben und Oden und alles gibt. Hier sehen wir seine Macht, alles am Leben zu erhalten. Er ist also nicht nur die Quelle, sondern auch der Erhalter, der Anker gewissermaßen. Vers 28 wird das folgendermaßen ausgedrückt: In ihm leben, weben und sind wir. Er ist derjenige, in dem wir leben, uns bewegen und sind. Gott ist auch, zeigt er dann auf, das Ende aller Dinge. Vers 26, und er hat aus einem Blut jedes Volk der Menschheit gemacht, dass sie auf dem ganzen Erdboden wohnen sollen und hat im Voraus verordnete Zeiten und die Grenzen ihres Wohnens bestimmt. Er hat das Ende von allem. Er kennt das Schicksal der Menschen. So ist er der Anfang, beziehungsweise die Quelle, der Anker und das Ende. Gott ist persönlich, er ist moralisch, er ist die Quelle, er ist der Anker und das Ende von allem. Und als allerletzte Gedanke, und dann machen wir Schluss, er ist verfügbar. Ist das nicht eine wunderbare Eigenschaft? Vers 27, damit sie den Herrn suchen sollten, ob sie ihn wohl umhertasten, wahrnehmen und finden möchten. Und doch ist er ja jedem Einzelnen von uns nicht ferne. Was für ein wunderbarer Gedanke zu wissen, unser Gott ist verfügbar. Er ist da. Und er ist laut 24 unendlich groß. Und er wohnt nicht in Tempeln, die von Händen gemacht sind. Und er braucht nichts. Er braucht einfach gar nichts. Vers 25, er lässt sich nicht von Menschenhänden bedienen, als ob er etwas nötig hat. Er ist selbstgenügsam. Aber dieser Gott, wie er uns in der Schrift vorgestellt wird, ist verfügbar. Wir begegnen hier also dem Offenbarer. Wir fragen uns, wer ist dieser Gott? Und wir sehen, er ist persönlich. Er ist moralisch, er ist die Quelle, er ist der Anker und das Ende aller Dinge. Und er ist verfügbar für euch. Ihr Lieben, das ist der Grund, warum er geschrieben hat. Er wollte, dass ihr ihn kennt. Die Tatsache, dass er persönlich ist, zeigt uns, dass er sich Gemeinschaft mit uns wünscht. Die Tatsache, dass er moralisch ist, zeigt uns, dass er euch recht behandeln will. Und die Tatsache, dass er die Quelle und der Anker und das Ende aller Schöpfung ist, bedeutet, dass euer Leben und sein Schicksal von eurer Beziehung zu ihm allein abhängen. Die Tatsache, dass er verfügbar ist, ist das abschließende, aufregende Konzept, dass ihr eine umfassende Beziehung mit ihm haben könnt. Deshalb hat er sich offenbart, damit er alles für euch sein kann, was ein Gott für euch sein muss. Und ich hoffe, ihr könnt dem Offenbarer begegnen. Und der einzige Ort, an dem ihr ihm je begegnen werdet, sind die Seiten seiner Offenbarung in der Heiligen Schrift. Und darüber werden wir nächstes Mal sprechen. Lass uns beten. Herr, es ist so demütigend, einfach von dir geliebt zu werden, zu erkennen, dass wir nichts bringen können. Es gibt keinen Grund zum Rühmen. Wir können uns nur deiner selbst rühmen. Wir sind gewissermaßen der Abschaum dieser Welt, aber du hast uns dein Wort erkennen lassen. Dafür danken wir dir. Wir danken dir, dass wir trotz der Tatsache, dass wir nicht besser sind, trotz unseres verlorenen Zustandes in deinen Augen wertgeachtet sind, dass du uns zu deinen Kindern gemacht hast, uns die Autorität gegeben hast, Kinder Gottes zu heißen. Danke dafür, dass wir eine wunderbare Zukunft haben, weil du gesprochen hast und wir dein Wort verstehen. Danke für das Wirken deines Heiligen Geistes in unserem Leben. Herr, wir beten, dass dein Geist wirkt, um noch Menschen um uns herum, in unserem Umfeld, in unserer Nachbarschaft, in unseren Familien zu erretten. Überführe sie von den Wahrheiten deines Wortes. Das beten wir zu deiner Verherrlichung. In Jesu Namen. Amen.